NDR Info. Norddeutschland.
Aus den Studios von NDR Info in Hamburg mit Charlotte Voss. Guten Tag. SPD und Grüne wollen in Hamburg weiter gemeinsame Sache machen. Der Koalitionsvertrag ist ausgehandelt und die SPD-Basis hat ihn heute schon mal angenommen. Mit einem sehr deutlichen Votum, wie unser Reporter Reinhard Postelt berichtet.
Keine Gegenstimme, kaum kritische Wortbeiträge. Hamburgs SPD steht geschlossen für weitere 5 Jahre an der Seite der Grünen. Bürgermeister Tschentscher erklärte, der Koalitionsvertrag zeige eine große Übereinstimmung mit dem SPD-Wahlprogramm für eine wachsende Wirtschaft, innere Sicherheit, bezahlbares Leben und eine gute Bildung.
Wir setzen das um, was wir versprochen haben. Versprochen und gehalten. Das ist das Prinzip der Hamburger SPD und es ist wichtig für das Vertrauen in Regierung und für die Demokratie, dass wir an diesem Prinzip festhalten.
Die SPD habe den Grünen einiges abgerungen, so gemäßigte Energiestandards für günstiges Bauen und weniger Parkplatzabbau.
Wir sorgen dafür, dass die Mobilitätswende so umgesetzt wird, dass eben alle damit zurechtkommen, auch die, die auf das Auto noch angewiesen sind oder die das Auto auch nutzen wollen.
Einzelkritik äußerten die Delegierten nur am Dublin Center für ausreisepflichtige Migranten und an wenig Hilfen für Obdachlose.
Am Montag stimmen dann die Grünen in Hamburg über den Koalitionsvertrag ab. Nach dem gewaltsamen Tod eines 21 Jahre alten Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im niedersächsischen Oldenburg sind weiter viele Fragen offen. Was genau ist passiert? Wer wurde möglicherweise wann bedroht? Womit? Warum schoss der Polizist von hinten auf den 21-Jährigen? Wieso waren die Bodycams der Polizisten ausgeschaltet? Gestern Abend sind mehrere tausend Menschen in Oldenburg auf die Straße gegangen und haben an das Opfer Lorenz A. erinnert und eine lückenlose Aufklärung seines Todes gefordert. SPD-Politiker Jürgen Krogmann ist Oberbürgermeister von Oldenburg und er erzählte im Gespräch mit NDR Info.
Das ist schon sehr merkwürdig seit Ostern. Das habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt. Sie können eigentlich im Moment keine private Begegnung, keine Begegnung im Beruf haben, wo nicht nach kurzer Zeit dieses Thema aufkommt, weil es die Menschen einfach wahnsinnig bewegt. Natürlich erstmal die Tatsache, dass ein 21-jähriger junger Mann sein Leben verloren hat, aber natürlich auch die Frage, wie kann das passieren? Und ich denke, zwei Dinge sind im Moment wichtig. Zum einen wirklich das Mitfühlen mit den Angehörigen, auch der Respekt und die Rücksicht auf die Trauernden. Aber natürlich zweitens auch so schnell wie möglich hoffentlich eine lückenlose Aufklärung, wie so etwas passieren kann.
Und wie so oft in solchen Fällen wird die Diskussion bereits stark polarisiert geführt. Systemischer Rassismus, davon sprechen die einen. Endlich greift der Staat durch, sagen wiederum andere. Und diese polarisierte Debatte beobachtet auch Krogmann.
Ich gehe davon aus, solange wir nicht Klarheit aus den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen haben, wird sich das nicht beruhigen. Aber ich hoffe doch, dass wir alle in den nächsten Tagen und Wochen lernen, etwas gelassener darauf zu warten, was diese Ermittlungen ergeben. Wir leben in einem Rechtsstaat und ich vertraue auch auf den Rechtsstaat. Ich vertraue auch nach wie vor auf die Oldenburger Polizei. Ich kenne viele handelnde Personen sehr gut. Die hat sich immer auch bekannt zu Themen wie Diversität, Vielfalt. Ich habe selber an Nachtstreifen in der Vergangenheit auch schon teilgenommen und mir ein Bild davon von den Einsätzen verschafft. Also ich hoffe, dass wir wieder ein bisschen zur Ruhe kommen und es schaffen, dieses Ereignis zu verarbeiten, aber natürlich auch aufzuarbeiten und falls nötig, aber darüber will ich nicht spekulieren, dann auch Konsequenzen zu ziehen.
Sagt Jürgen Krogmann, Oberbürgermeister im niedersächsischen Oldenburg. Und am Montag befasst sich der Stadtrat mit dem Tod des 21-jährigen Schwarzen Lorenz A. Weitere Informationen dazu und auch eine Auflistung, was wissen wir genau, was wissen wir aber eben auch nicht, finden Sie in der NDR-Info-App oder auch unter ndr.de. Vor 80 Jahren haben die Alliierten Deutschland von den Nazis befreit. Am 15. April 1945 waren es britische Soldaten, die das Konzentrationslager Bergen-Belsen in Niedersachsen befreiten. Morgen findet dort die offizielle Gedenkveranstaltung anlässlich des 80. Jahrestages statt. Mit Musik, Gebeten und Reden an ganz verschiedenen Orten auf dem weitläufigen Gelände, wo es unter den Nazis nicht nur ein Konzentrationslager, sondern auch ein Kriegsgefangenenlager gab. Elke Gryglewski ist die Geschäftsführerin und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und mit ihr hat meine Kollegin Helene Buchholz heute gesprochen und sie gefragt, was an der Feier morgen anders sein wird als in den Vorjahren.
Sie wird sich ganz wesentlich dadurch unterscheiden, dass eben die Überlebenden und die im DP-Camp geborenen Menschen im Mittelpunkt stehen. Und für uns war wirklich überwältigend, wie viele der Überlebenden auch ihre Angehörigen. Also es ist eine Familie mit 19 Personen angereist, weil den Überlebenden so wichtig ist, das weiterzugeben an ihre Kinder, ihre Kindeskinder. Wir haben eine Familie, die in 4 Generationen anwesend ist und wo es ein Bewusstsein auch unter den Überlebenden gibt, dass es für sie vermutlich das letzte Mal sein wird und sie deswegen mit ihren Familien auch anreisen wollen. Und sie stehen im Zentrum, also wir haben keine großen staatspolitischen Reden, also die Gedenkworte werden ausschließlich Überlebenden und im DP-Camp Geborenen gesprochen. Politische Repräsentanten sprechen morgen Grußworte, aber nicht die Gedenkworte, die kommen wirklich von den Betroffenen selbst.
Jetzt wird das aber immer alles weiter weg sein in Zukunft. Wie wollen Sie das als Gedenkstätte auffangen?
Wir als Gedenkstätten bekommen eine ganz andere Funktion. Das ist erstmal der Punkt. Also die Frage von Beweismöglichkeiten, das sind die historischen Orte. Das heißt, wir werden uns sehr präzise, sehr genau überlegen müssen, wie wir die Geschichte darstellen, dass sie für ein breites Publikum nachvollziehbar ist. Aber ich glaube auch, dass wir ganz stark, das findet auch an vielen Orten schon statt, genau mit den Angehörigen arbeiten. Und zwar gar nicht in der Funktion, dass sie erzählen nur die Geschichte ihrer Eltern. Das können wir als Institutionen inzwischen sehr gut machen, weil wir Zeugnisse auf unterschiedliche Art und Weise von ihnen haben. Aber dass sie erzählen, genau was es bedeutet hat, mit Eltern aufzuwachsen, die dies erlebt haben. Und damit diese Zeitspanne, diesen Gap, diese Leere 45 bis 2025 zu füllen, um sichtbar zu machen, wie das über die Generationen weitergegangen ist.
Jetzt gehe ich noch mal auf den Tag morgen. Es gibt ja auch verschiedene Protestankündigungen. Zum einen soll wegen des Israel-Gaza-Krieges gegen die Anwesenheit des israelischen Botschafters demonstriert werden. Zum anderen kritisiert der Vorsitzende eines Überlebendenverbandes, Ariel Olewski, dass einer ihrer Mitglieder nicht sprechen dürfe. Worum geht es bei diesem Konflikt?
Ich fange mal mit dem zweiten Konflikt an. Es gab einen langen Prozess der Kommunikation mit dem Irgun, weil natürlich wollten wir gerne, dass der Irgun spricht und hatten darum gebeten, aus der Begründung heraus, dass für uns morgen die Überlebenden und die im DP-Camp Geborenen im Zentrum stehen. Wir wissen, dass es da etliche Personen gibt, die hätten sprechen können. Es wurde uns aber immer von Herrn Olewski entgegnet, dass nur er als legitimer Vertreter sprechen könnte. Und daraufhin haben wir als Veranstalter am Ende gesagt, nein, dann wird er nicht sprechen. Aber das ist eine völlig andere Kategorie von Protest. Wir sind da auch im Gespräch und Herr Olewski, er wird morgen auch protestieren dürfen zu dieser Situation. Das ist was anderes als die politisch motivierte Ankündigung, dass man protestieren möchte wegen der Situation im Gaza-Krieg. Wir haben gestern mit den Überlebenden über die Situation gesprochen und was für uns wirklich bemerkenswert ist, die Gruppe der Überlebenden und Angehörigen sind eine sehr heterogene Gruppe. Das heißt, sie haben da nicht eine einhellige Meinung zur derzeitigen Situation im Nahen Osten, zur Situation mit Israel im Gazastreifen und so weiter. Wo sie sich aber alle einig sind, ist, dass der Tag morgen nicht der Ort ist, der dazu instrumentalisiert werden sollte, um politische Kundgebungen zu machen.
Elke Griglewski von der Gedenkstätte Bergen-Belsen im Gespräch mit NDR Info. Immersive Kunstausstellungen, das ist ein neuer Trend. Immersiv meint, es werden mehrere Sinne angesprochen und der Besucher hat dann das Gefühl, mittendrin zu sein, in die jeweilige Umgebung richtig tief ein- oder abzutauchen. In Hamburg gibt es seit einigen Tagen den sogenannten Port des Lumières, den Hafen der Lichter im Überseequartier. Dort laufen gleich 2 immersive Kunstausstellungen im Wechsel. Wie ist ein Besuch dort im Vergleich zu einem klassischen Ausstellungsbesuch? Franziska Storch war für uns vor Ort, gemeinsam mit jemandem, der eigentlich nicht so viel Sinn sonst für die Kunst hat.
Abhishek Kapoor betreibt ein Restaurant in der Nähe vom Hauptbahnhof. In einer Kunstausstellung war er das letzte Mal als Kind mit der Schule. Er ist etwas aufgeregt und freut sich, gleich 2 Ausstellungen an einem Tag zu besuchen. Los geht's am Port des Lumières.
Ja, ein sehr, sehr, sehr faszinierendes Erlebnis. So viel Farbe auf einem Haufen. Das ist unmöglich und mit der passenden Musik.
Er ist genauso fasziniert wie die meisten, wenn sie in die 1700 Quadratmeter große Halle kommen. 80 Videoprojektoren tauchen die Wände und den gesamten Boden in ein Lichtermeer, dazu hochemotionale Musik. Die Show zu Gustav Klimt dauert eine gute halbe Stunde. Im selben Raum entsteht danach für eine Viertelstunde das Universum von Friedensreich Hundertwasser.
Die Bilder wechseln in so einem Zeitraffer, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt. Aber andererseits steht man dann halt ein paar Minuten da und dann denkt man so, wow, wow, wow.
Erst wachsen Hundertwasserbäume empor mit Baumkronen aus grünen Spiralen. Dann schieben sich Hochhäuser nach oben. Die werden zu einer versunkenen Stadt, wenn Wale davor schwimmen. Schließlich löst sich alles in einem bunten Regen auf. Doch worum geht es Hundertwasser? Auf der Galerie der Halle, etwas versteckt, stehen Leuchttafeln, wo man mehr erfährt.
Und da steht ja, für den Künstler war der Regen ein reinigendes Mittel gegen menschliche Verschmutzung. Und das war ja auch so, als wir unten waren in der Ausstellung, dann haben wir gesehen, dass es auf einmal so ganz viel Industrie war und nur noch so dunkler Himmel war. Und nachher regnet es ja mit sozusagen Lichtern.
Ein tolles Erlebnis. Einziger Wermutstropfen, die Bilder halten nicht still, sodass Abhishek Kapoor keine Zeit hat, in Ruhe zu gucken. Das ist beim anschließenden Besuch im Bucerius Kunstforum anders. Ruhe statt Musik, Schwarz-Weiß statt Farbe. Die Ausstellung In Her Hands, Bildhauerinnen des Surrealismus, zeigt Skulpturen, abstrahierte Menschen, Tiere und Mischwesen.
Als nicht kunstbegabter Mensch, hier stehe ich vor einer Skulptur und denkst du erstmal überhaupt, was kann das sein? Und warum wurde das gemacht? Und woraus ist das gemacht? Jede Skulptur hat eine ganz lange Geschichte hinter sich und hier geht man halt sehr, sehr viel in die Tiefe, ins Detail.
Ein großer Vogelkopf und ein kleiner Vogelkopf schauen sich an. Sie sind durch einen abstrahierten Körper miteinander verbunden. Die Nummer am Sockel findet sich im Begleitheft wieder.
44, da. In einer ungewöhnlichen Dichte und Klarheit die Verbindung eines Vogels zu seinem Jungen. Und das ist ja nicht nur ein Vogel zu seinem Jungen, sondern es kann ja auf verschiedene Lebewesen und sogar auf Menschen bezogen werden. Jedes Kind möchte das.
Die Texte sind schwerer zu verstehen als im Port de Lumière. Trotzdem ist Abhishek Kapoor positiv überrascht.
Als ein Laie wie ich kann ich jetzt gut hier auch alleine durchgehen und dann vor etwas stehen und erstmal dann auf mich wirken lassen. Und nachher sehe ich so, wow, das ist die Erklärung. Und meine Idee und die Erklärung dazu stimmen überein. Das heißt, ich bin doch nicht so unbegabt, halt, was Kunst angeht.
Beide Erfahrungen haben für ihn einen ganz eigenen Reiz. Die immersive Hundertwasserausstellung mit den bunten Farben und der Musik macht gute Laune. Die Ausstellung im Bucerius Kunstforum mit ihrer Ruhe und philosophischen Tiefe ist anstrengender. Doch beide sind ein willkommener Ausstieg aus dem Alltag.
Franziska Storch berichtete.